Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wenn von Hackern die Rede ist, so wie gerade in unserem Beitrag über die chinesische Gruppe Sharp Dragon, dann geht es ja meist um Software-Hacking, also um Angriffe auf die Programmierung und auf die Daten von Computersystemen. Doch auch die komplexe Hardware von Informationstechnik, wie zum Beispiel dem Mobilfunknetz, ist potenziell gefährdet. Als Antwort auf diese abstrakte Gefahr hat zum Beispiel die Bundesregierung diese Woche mit dem Mobilfunkunternehmen vereinbart, chinesische Hardware zuerst aus den Kernnetzen, später auch aus den Zugangsnetzen wieder zu entfernen. Doch allein der Verzicht auf originär chinesische Komponenten, der löst wohl das Problem nicht. Denn Elektronikbaugruppen, die werden in global strukturierten, hochgradig arbeitsteiligen Prozessen hergestellt. Im Auftrag des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt an der Oder untersucht, wo sich in der Produktions- und Lieferkette überall Hardware-Trojaner einschleichen können. Darüber sprach ich mit dem Leiter der Studie, Peter Langendörfer.
Wir hatten untersucht, an welchen Stellen im Rahmen der Fertigungskette potenziell Hardware-Trojaner in ein Produkt eingeschleust werden können. Wir haben begonnen mit der Betrachtung, ob eingekaufte Hardware-Bausteine potenziell schon Manipulationen enthalten können, die über die eigentliche Funktionalität hinausgeht. Im nächsten Schritt kommt dann quasi der Entwurf des eigentlichen Gerätes, also des eigentlichen ASICs. Den Teil haben wir als vertrauenswürdig angesehen, weil Insider im Prinzip immer fast alles können und haben dann die weiteren Fertigungsschritte angeschaut, nämlich im Zweifelsfall Entwickeln des Layoutes, Entwickeln eines Maskensets, Manipulation des Maskensets und dann Manipulation im Rahmen der Fertigung des ASICs. Anschließend folgende Schritte im Rahmen der Fertigungskette, nämlich Entwurf eines Printed Circuit Boards, sowie auch die Fertigung des Printed Circuit Boards. Erschreckenderweise sind Manipulationen in allen diesen Fertigungsstufen möglich.
An der Stelle müssen wir vielleicht noch zwei Begriffe klären. ASICs, das sind programmierbare Logikbausteine, die man einmal programmiert, damit sie eine bestimmte Hardwarefunktion dann haben. Und Printed Circuit Boards, das sind eben halt elektronische Leiterplatten, auf denen die Bauelemente zusammengefasst werden. Wie kann es denn sein, dass innerhalb der Produktionsprozesse eben halt die Möglichkeit besteht, die vorgesehenen Pläne zu verändern, dann etwas anderes tatsächlich herzustellen, als das, was geplant ist?
Also ich würde gerne bei den ASICs, also Application Specific Integrated Circuits, anfangen. Da ist es ja so, dass eine Funktionalität programmiert wird in einer Hardware-Beschreibungssprache. Das wird übersetzt in eine Netzliste und ein potenzieller Layouter, der nicht innerhalb der Firma ist, bekommt diese Netzliste im Zweifelsfall zugesandt und erkennt dann, welche Logikelemente wie miteinander kommunizieren und kann dann potenziell zusätzliche Logikelemente einbauen und zusätzliche Verbindungen herstellen oder auch welche löschen. Der zweite Schritt wäre dann, wenn ich ein Printed Circuit Board designe, da erhalte ich auch Informationen darüber, welche ASICs mit welchen anderen ASICs kommunizieren müssen. Ich bekomme im Zweifelsfall die Informationen, was die Anwendung am Ende sein soll. Und selbst wenn ich das nicht weiß, kann ich aus den Informationen ein bisschen was zur Anwendung schließen und kann dann zusätzliche Leitungen in das Board integrieren und an den Stellen dann auch zusätzliche Chips integrieren vom Design her, die dann irgendeine Funktionalität erfüllen, die der Hersteller eigentlich ursprünglich gar nicht wollte.
Nun sind das ja Veränderungen der Hardware, also Sachen, die man anfassen kann, die man vielleicht auch begutachten kann. Warum fallen denn solche Hardware-Trojaner, die man doch eigentlich erkennen müsste, nicht auf?
Das Spannende an den Hardware-Trojanern ist, dass die in der Regel sehr, sehr klein sind. Das heißt, wir sprechen über wenige, im Zweifelsfall bis zu nur zwei Logikelementen in einem Chip, der mehrere Millionen Transistoren hat. Und dann sind die eben extrem klein. Und weil man auch nicht weiß, wo man gucken muss, wird man die auch mit dem Mikroskop nicht finden. Man kann, das gibt erste Ansätze, mithilfe von KI-Verfahren so einen Bildvergleich zu machen. Aber auch da ist es nicht gewährleistet, dass man die tatsächlich findet, weil die eben so kleine Manipulationen darstellen. Das andere Problem ist, dass man versucht, die Funktionalität zu erkennen, indem man Parameter misst wie Energieverbrauch. Dazu müsste man aber sicher sein, dass der Hardware-Trojaner, während man die Energie misst, auch tatsächlich aktiv ist. Und auf welche Art der gestartet wird, weiß man nicht. Das heißt, in einem normalen Testverhalten wird der sich auch wahrscheinlich niemals zeigen. Wenn wir jetzt an die Boards denken, da kann man die zusätzlichen Chips zum Beispiel unter Spulen verstecken, so wie wir das in unserer Studie gemacht haben. Man kann versuchen, die zwischen den Metalllagen des Printed Circuit Boards zu verstecken. Was wir festgestellt haben, ist, dass wenn die Informationsleitungen auf dem Printed Circuit Board in Aluminium gefertigt sind, fallen die auch in einem Röntgenbild quasi gar nicht mehr auf. Und damit ist es auch bei einem Board, wo dann die Hardware-Trojaner deutlich größer sind als in einem ASIC, extrem schwer, die zu finden.
Heißt das jetzt in der Konsequenz, dass es eigentlich gar keine Verfahren oder Methoden gibt, ja, Hardware-Trojaner wirklich zuverlässig zu erkennen und zu neutralisieren?
So ungern ich das zugebe, aktueller Stand der Technik leider ja. Das ist ein aktuell sehr aktives Forschungsfeld. Es gibt interessante neue Ansätze. Was in der Vergangenheit oft diskutiert wurde, war, naja, ich habe zwei ASICs, ich messe den einen und den anderen und ich sehe einen Unterschied und dann weiß ich, dass ein Hardware-Trojaner da ist. Das eine Modell ist dann der sogenannte Golden Die, der sich gutartig verhält. Problem ist, der Angreifer, der den ASIC manipuliert und fertigt und dann zurückschickt, der schickt mir ja nicht beide Versionen, damit ich es mit dem Messen leichter habe. Das ist eine vergleichsweise kindliche Annahme. Die andere Version ist, naja, ich habe eine goldene Simulation. Wenn der Angreifer tatsächlich die FEP ist, die die Herstellung macht, dann manipuliert die im Zweifelsfall ihre Bibliotheken so, dass minimale Veränderungen im Stromverbrauch zwischen dem gefertigten Gerät und der Simulation einfach nicht mehr erkennbar sind. Also das ist das eigentliche Problem, dass man das nicht weiß. Dann weiß man nicht, welche Funktionalität der Trojaner eigentlich ausführt. Man weiß nicht, wie man ihn aktiviert und damit wird die Erkennung extrem schwer.
Das heißt eigentlich, dass das Hauptproblem ist, dass die Fertigung von solchen Geräten hochgradig arbeitsteilig ist und man gar nicht die Kontrolle über alle Arbeitsschritte behalten kann?
Exakt, ja. Das ist genau das Problem. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik uns mit der Studie beauftragt hat, um nochmal zu verifizieren und aufzuzeigen, an welchen Fertigungsschritten in der Tiefe der verteilten Herstellungskette eigentlich Manipulationen möglich sind. Und das ist eigentlich ein echtes Problem. Und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie auf fremde Länder verweisen. Das kann einem ja auch innerhalb des eigenen Landes passieren, dass da jemand Manipulationen vornimmt, aus welchen Gründen und mit welcher Motivation auch immer. Aber eine komplette Fertigung durch ein einzelnes Unternehmen in der kompletten Tiefe ist auch eher unwahrscheinlich. Also das wird niemand mehr von der Komplexität her beherrschen können. Und da, wo es um hochskalierte Technologien für die Fertigung der ASICs geht, da sind dann auch die Investitionskosten so enorm hoch, dass das niemand mehr stemmen kann.
Das würde dann verlangen, dass die Hersteller solcher Geräte in der Lage sein sollten, ja strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, um sich vor Trojanern schützen zu können. Gibt es die überhaupt?
Das ist eine gute Frage, die ich gerne beantworte mit der Aussage, im Prinzip ja. Also strukturelle Maßnahmen sollten ergriffen werden. Und wichtig ist einmal, dass tatsächlich das Kernteam, was den Entwurf macht, vertrauenswürdig ist. Das heißt, die Hersteller sollten in ihr Personal entsprechend investieren, vernünftig bezahlen, sodass die nicht so einfach zu kaufen sind. Und natürlich auch im Rahmen ihrer Fertigungskette vertrauensvolle Beziehungen zu allen Teilen der Fertigungskette aufbauen und die auch möglichst dauerhaft erhalten. Ich komme jetzt aus dem öffentlichen Dienst und da ist ja oft so, dass der Anbieter mit dem niedrigsten Angebot bekommt den Zuschlag. Und wenn ich das im Rahmen der Fertigungskette mache und meine Zulieferer ausreichend häufig wechsle, dann habe ich da einen Unsicherheitsfaktor. Und im Rahmen der Studie haben wir als Beispiel genommen, dass jemand extrem kostengünstig anbietet, das Design für das Printed Circuit Board zu machen, bekommt dann den Zuschlag und er macht das super günstige Angebot nur, um den Zuschlag zu bekommen, um dann eine Manipulation durchzuführen. Einfach um mal an einem Beispiel plastisch zu machen, warum ist so eine vertrauenswürdige Zuliefererkette eigentlich so wichtig?
Wir reden über Probleme, von denen man vielleicht den Eindruck hat, dass sie eigentlich nur Elektronik betrifft, sofern sie in Hochsicherheitsbereichen eingesetzt wird. Ist es etwas, was nur bestimmte Teile der Elektronikbranche betrifft oder ist es ein generelles Problem für die Branche?
Ich würde es als generelles Problem für die Industrie sehen. Das ist am Ende ein Problem für jeden, der irgendeine Form eines ASICs nutzt. Und das trifft inzwischen fast alle Branchen, von der Automatisierungstechnik über Automobilbranche bis hin zur Telekom. Und da, wo es halt um die Frage geht, betreibt der Trojaner Spionage? Das betrifft natürlich alle, die wichtiges Know-how haben. Das betrifft auch Startups am Ende. Wenn die auf die Art ausspioniert werden, wird im Zweifelsfall ihr Geschäftsmodell ruiniert. Das trifft natürlich auch große Firmen, deren Know-how auf die Art und Weise abfließen kann. Und wenn der Trojaner Schlüssel, also die Möglichkeit, Nachrichten gegen Mitlesen zu schützen, ausspioniert, betrifft es am Ende alle Personen, die vertrauensvoll kommunizieren möchten, weil das Vertrauen dann eben nicht mehr da ist. Die Vertraulichkeit der Daten ist nicht mehr gewährleistet. Damit ist der Schutz der Privatsphäre verloren. Und das ist dann besonders kritisch, wenn wir uns vorstellen, dass Krankenhäuser in die Kommunikation eingebunden sind und Patientendaten dann offen liegen. Und was auch immer ein potenzieller Angreifer mit solchen Daten zu tun gedenkt, wenn er die veröffentlicht, ist der Schaden extrem groß für diejenigen, die er bestohlen hat und natürlich auch für diejenigen, deren Daten veröffentlicht werden.
Das war Peter Langendörfer vom Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt an der Oder über Hardware-Trojaner.